Die deutschen Frauen standen den Afrikanerinnen und Afrikanern als Angehörige der herrschenden Klasse gegenüber und benahmen sich ihnen gegenüber, vereinfacht gesagt, nicht besser und nicht schlechter als die deutschen Männer. Das heißt, sie ließen die Schwarzen sehr hart für sich arbeiten und bestraften sie für Ungehorsam oder andere Vergehen, zum Beispiel indem sie sie auspeitschten. So schrieb Margarete von Eckenbrecher in ihrem Erlebnisbericht, was Afrika mir gab und nahm.
Anfangs war ich in großer Not mit der Dienerschaft, da ich weder die Hottentotten noch die Herero-Sprache so schnell ohne jegliche Hilfsmittel erlernen konnte. So kam es oft zu großen Missverständnissen, die zu Unbotmäßigkeit von Seiten der Leute führen mussten. Wenn mir die Geduld riss, musste meine Reitgerte vermitteln. Das war aber selten. Kombani, der Ambo-Gärtner, stahl sich des Nachts in den Kral und trank die Ziegen aus, weshalb wohl binnen weniger Tage an die 20 und mehr kleine Lämmer einging. Dies tat er mir zum Dank, dass ich ihn während einer bösen Lungenentzündung Tag und Nacht gepflegt hatte. Ungeziefer hatten sie alle. Mit der Reinigkeit war es bei allen nicht weit her. Selbst meine europäischen Begriffe davon fingen an, sich zu verwirren.
Die Afrikaner und Afrikanerinnen wurden von den deutschen Kolonialisten als faul, schmutzig und primitiv beschrieben und nicht als gleichwertige Menschen anerkannt. Obwohl ihnen durchaus bekannt war, dass in den Kolonialgebieten Nama und Herero lebten, bezeichneten sie sie meist als Kaffern, Hottentotten oder einfach als Halbmenschen. Eine spezielle Ausprägung nahm der Rassismus der deutschen Frauen gegenüber Afrikanerinnen an. Um ihre Stellung als Frauen und Mütter in der Kolonialgesellschaft zu festigen, werteten sie sie als hässlich, schmutzig, stinkend und als unfähig, einen Haushalt zu führen, ab. Noch einmal Margarete von Eckenbrecher.
Die Hottentotten sind im Allgemeinen klein, hager und frühzeitig runzelig. Ihre Haare sind sehr verfilzt und stehen in dichten kleinen Knoten, was ihnen bei den Buren den Namen Pepperkopf eingebracht hat. Eigentümlich sind bei den Weibern die oft sehr stark ausgebildete Hinterseite, ein natürlicher, aus Fettpolstern bestehender Cul de Paris. Ich hatte es nicht leicht, mich einzugewöhnen, und in meiner Eigenschaft als neugebackene Hausfrau namentlich wurde mir viel zugemutet. Ich musste mich gleich mit den Bambusen herumärgern, die mich nicht verstanden und die ich nicht verstand. Mein Mann dachte es mir leichter zu machen, wenn ich zu meiner persönlichen Bedienung ein Mädchen hätte, und so engagierte er Pauline. Sie wollte mir gleich von Anfang an Eindruck machen. »Weißt du, gnädige Frau, wir sind aus guter Familie. Wir sind königlich und genauso fein wie euer deutscher Kaiser und der alte Napoleon.« Paulines Manierenlosigkeit entsetzte mich, obgleich sie königlicher Abstammung war. Von der Zeit an rührt wohl meine Antipathie gegen weibliches schwarzes Dienstpersonal. Bis auf den heutigen Tag vertrage ich keine Kaffernweiber im Haushalt, sondern beschäftige nur jung. Diese Abneigung teile ich mit vielen weißen Frauen.
Als hässlich bezeichneten sie die Afrikanerinnen, um klarzumachen, dass diese keine sexuelle Anziehungskraft auf deutsche Männer haben könnten. Die Abwertung der Fähigkeiten der Afrikanerinnen machte deutlich, wie wichtig die Kulturaufgabe der deutschen Frauen in den Kolonien war. Noch einmal ein Zitat von Margarete von Eckenbrecher aus ihrem Erlebnisbericht, was Afrika mir gab und nahm.
Die Hottentotten sind lässig in der Arbeit, schlapp und faul. Jede Tätigkeit, die mit körperlicher Anstrengung verbunden ist, ist ihnen verhasst. Ackerbau betreiben sie daher nur in ganz geringem Maße. An Handwerken ziehen sie die vor, die sie im Sitzen erledigen können. Ihre sonstige Trägheit legen die Hottentotten jedoch sofort ab, wenn es sich um Jagd oder gar Krieg handelt. Sie sind infolgedessen ausgezeichnete Jäger, Schützen, Pfadfinder und Spurenleser. Sie rauchen mit Vorliebe Dacha, eine Hanfart, die stark betäubend wirkt, und sind leidenschaftliche Alkoholiker. Durch ihre vielen Kämpfe mit anderen Stämmen, mit den Hereros, und ihre große Geschicklichkeit, viel Beute zu machen, waren sie in der Lage, sich manche Angenehmlichkeit leisten zu können. Nachdem die deutsche Regierung den andauernden Kämpfen ein Ende gemacht hatte, verarmten sie bald mehr und mehr. Sie konnten sich bei ihrer Trägheit nicht mehr aufraffen und sanken immer tiefer. Erbkrankheiten spielten dabei auch eine große Rolle. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es ein Stamm ist, der im Aussterben begriffen ist. Sie haben unserer Regierung viel zu schaffen gemacht. Schlecht lohnen sie Mühe und Vertrauen.
Auch im Buch von Lydia Höpker als Farmerin in Deutsch-Südwest finden sich viele Stellen, in denen der Rassismus der deutschen Kolonialistin gegenüber den Eingeborenen deutlich wird. Viel Mühe hatte ich mit meinem Küchenpersonal. Die Kanakawi, ein Herero-Mädchen, war der Reinlichkeit eher näher zu bringen. Ich machte ihr ein paar Blaudruckkleider und ließ sie sich gründlich waschen. Doch die Yadura, ein Kaffernweib, war nicht zu kultivieren. Sie lachte, sang oder schlief und stank 3 Meter im Umkreis. Ihre Faulheit übertraf alles Dagewesene. Beim Buttern saß sie immer am Boden, das Butterfass zwischen ihren schmutzigen Schenkeln. Mit der einen Hand drehte sie langsam die Kurbel, mit der anderen stützte sie ihren Kopf. Dabei schlief sie häufig ein, ein Rippenstoß musste sie wieder wecken. Einmal erwischte ich sie, wie sie eben ihre Beine und andere edle Körperteile aus meinem Kochtopf heraus mit Butter einschmierte. Ich war so entrüstet, dass ich ihr den Topf auf das Haupt stülpte, ihr einen Schubs gab und sie hinauswarf. Ihre Nachfolgerin Komba, ein Buschmann-Mädchen, war ein kleines, zierliches Persönchen und ließ sich leicht anlernen. Kanakawi und Komba schwangen also jetzt unter meiner Aufsicht Besen und Putzlappen. Ich versuchte, der Kaffernseele etwas beizukommen, denn anfangs ist man noch so gutgläubig, bei diesen Eingeborenen eine bildungsfähige Seele zu suchen. Ein ganz aussichtsloses Beginnen, da die Eingeborenen in Südwestafrika auf einer recht niederen Stufe der Gesittung stehen und mit wenigen Ausnahmen weder Dankbarkeit noch Anhänglichkeit kennen. Ihr hört nach wie vor La Radio auf der 102,3 MHz aus Freiburg beziehungsweise auf der 104,5 im Sendebereich Hoher Möhr. Heute mit der Sendung Dem deutschen Volke Raum zu geben, einem Schwerpunkt zu deutschen Frauen im Kolonialismus. Dass es sich bei den Tätigkeiten, die die Schwarzen angeblich nicht ausüben konnten, meist um solche handelte, die im Leben der Nama und Herero bislang einfach keine Rolle gespielt hatten, wie zum Beispiel das Nähen, Waschen und Flicken westlicher Kleidung, ließen die Deutschen dabei außer Acht. Und auch, dass die sogenannte Faulheit ihrer Untergebenen eine Form des passiven Widerstandes gegen die Herrschaft der Kolonialherren war, bemerkten sie nicht bzw. wollten sie nicht bemerken. Die Herero und Nama reagierten auf die gewaltsame Veränderung ihrer Gesellschaft und die Zerstörung ihrer bisherigen Lebensgrundlagen, unter anderem durch Arbeitsverweigerung und Gebärstreik. Auf die Aufstände von 1904 bzw. 1905 bis 1907 können wir in dieser Sendung leider nicht ausführlich eingehen. Diese würden schon alleine eine Sendung füllen. Listen is the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating.